ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, herzlich willkommen zu eurem täglichen Podcast-Vergnügen während des größten, wichtigsten und schönsten Radrennens der Welt. Und ich möchte den Spiegel zitieren, der heute geschrieben hat, diesen Podcast darf man sich eigentlich auch nie entgehen lassen. Wir wollen mal nicht widersprechen. Herzlich willkommen aus Ossière. Wir sind nicht ganz im Zielort heute, sondern ein paar Kilometer unterhalb und haben ganz wichtige Fragen zu klären. Einmal reden wir natürlich über den sehr verdienten und längstfälligen Etappensieger Richard Carapaz, müssen aber einer ganz dringenden Frage nachgehen, was ist los bei UAE? Also Brent McNulty musste heute offensichtlich krank aufgeben. Gestern schon Adam Yates, Tim Wellens, Florian Vermeersch machten alle keinen guten Eindruck. Ist Tadej Pogacar möglicherweise sogar in Gefahr? Er wirkt relativ locker, aber wir werden darüber sprechen. Florian Nass ist hier, unser Fernsehkommentator.
Hallo.
Hallo an Fabian Wegmann, unseren ARD-Experten.
Moin Moritz.
Ich habe heute übrigens gelesen, es wird dringend davor gewarnt, hier in Bergseen, in französische Bergseen zu springen, weil die Krankheitserreger beinhalten können.
Ist das so? Gut, dass ich das nicht gemacht habe.
Du bist heute kopfüber ins Wasser gesprungen, habe ich gesehen.
Ja, war überhitzt.
Ja. Holger Kersker ist hier unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Und ich bin auch da und wir hören mal den Tagessieger Richard Carapaz im perfekten Spanisch und ich übersetze simultan quasi.
Sí, bueno. Ha sido ja, día... gut. Especial, no? Creo que para mí el volver a ganar aquí en el Tour ha sido.
Also er sagt, es ist ein besonderer Tag. Er glaubt nicht, dass glaubte nicht mehr, dass es hier noch was zu gewinnen gibt. Es hat wahnsinnig viel gekostet, aber am Ende ist es eine großartige Bühne für ihn, die er seiner Familie widmet. Und es ist einfach schön zu wissen, dass die Arbeit mit all dem hier belohnt werden kann.
Puede ser recompensado con todo esto.
Ja, also ich gebe zu, ich habe es mir ein bisschen übersetzen lassen, weil ganz so. Spanisch mächtig bin ich dann doch nicht, habe ich in Barcelona schon gemerkt. Aber also man müsste fast sagen, endlich hat er es mal geschafft. Ne,
oder? Ja, nicht nur er, sondern die ganze Mannschaft. Weil was die investiert hat in den letzten Tagen mit Ben Healy und so vielen Attacken. Also ich habe es denen auch echt gegönnt. Auch Andreas Klier übrigens im Mannschaftswagen hinten dran. Das war ein Sieg, der war überfällig. Also wenn die wirklich leer ausgegangen wären am Ende der Tour de France, dann wären die mit Tränen, glaube ich, nach Hause gefahren in die verschiedenen Teile, da wo sie hingehören. Zu Hause meine ich. Also der war überfällig, der Sieg. Und es war irgendwie auch, Fabi hat es auch mit mir ja kommentiert, so ein bisschen auf Ansage im zweiten Versuch. Bei der zweiten Attacke hat es ja dann gesessen. Ja. Hat sich, glaube ich, auch den exakt richtigen Moment ausgesucht, da wo so ein bisschen Rückenwind reinblies. Ja, also der wusste schon, wann und wo und gegen wen verdient.
Und die anderen sind stehen geblieben. Also es war, die konnten gar nicht mehr. Also er ist weggefahren auf der linken Straßenseite, die anderen waren rechts. Und ja, also als wäre nichts gewesen, fuhren die anderen ganz normal weiter und er war halt weg.
Ja, der hat halt einen brutalen Antritt. Ja. Und den hat er, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, also wenn einer attackiert, dann der. Die anderen, Paré-Pontre, der wollte eigentlich auch vor allen Dingen auf die Sekunden hinterher gehen. Der hätte viel länger gewartet. Und dass er das probiert, war ganz klar. Er hat einmal Vollgas probiert, Paré-Pontre Vollgas hinterher. Dann war der nämlich weg. Dann hat er seine Körner verschossen gehabt. Und dann beim zweiten Mal saß es dann. Ja, Jürgensen hatte da nichts mehr zuzusetzen, das ist auch nicht seine Stärke. Also er kann die langen Berge mit hohem Tempo hochfahren, er ist aber auch kein Siegfahrer, er ist nicht so spritzig. Er kann Rundfahrten gewinnen, ja, aber so Etappensiege, da ist er halt nicht der Größte drin. Der Einzige, der vielleicht noch hätte gefährlich werden können, war dann Mauro Schmid, der unfassbar stark ist gerade, also einmal gewonnen, zweimal Zweiter. So viele haben das jetzt nicht geschafft hier, vor allen Dingen nicht bei so schweren Etappen und so unterschiedlichen Etappen,
unterschiedlich
muss man auch, ja auch sehen. Ne?
Also, wie Fort von Art eigentlich fast. So.
Genau, also ganz mega, mega stark von ihm, hat richtig Spaß gemacht. Auch, dass er vorne war, ja, war auch kein Zufall. Gestern wieder, also im Grunde genommen die Spitzengruppe von gestern oder die 40 Mann, die waren ja heute auch wieder vorne. Ja. Also da sind zwei, drei waren da ausgewechselt, aber ansonsten waren es ja dieselben. Auch Felix Engelhardt, dem hat er ja auch nochmal wirklich gedankt. Der hat nochmal viel Arbeit geleistet. Für ihn hat diese Gruppe hinterher nochmal initiiert. Es waren ja immer wieder, ähnlich wie gestern, mal eine größere Gruppe, dann wurde sie wieder ein bisschen kleiner und dann waren immer wieder Attacken. Aber diese Gruppe, diese sechs Mann, die hat im Grunde genommen mit Felix Engelhardt auch initiiert.
Ja. Wobei einmal hätte Jürgensen erst packen können, aus dem Kreisverkehr heraus da zu attackieren.
Wenn da hinten nicht Carapaz alles auf die Straße geworfen hätte, dann wäre er nur noch mit Schmid alleine gewesen und weiß ich nicht, am Berg an so einer steilen Stelle.
Nee, das aber der ist halt echt clever, ne? Der weiß ganz genau, wann er jemanden mal vielleicht fahren lassen kann und wann nicht. Und der wusste ganz genau, wenn Jürgensen jetzt hier im Flachen wegfährt, dann hat er eine Minute, wenn er da reinfährt, dann fährt er sein Tempo da hoch, weil er ist ein extrem guter Zeitfahrer. Dann kriege ich den nicht wieder ein. Und somit alles richtig gemacht. Das Team auch wieder 4 Leute vorne in dieser Gruppe gehabt, beziehungsweise in diesen 2 Gruppen, also war alles abgedeckt. Ben Healy hat viel Arbeit auch für ihn geleistet. Die haben so oft aufs Glück eingeschlagen, bis es sie jetzt erwischt hat. Ja.
Es war mal fertig und Felix Engelhardt, wie du schon richtig sagtest, im Prinzip wie gestern, lange vorne mit dabei. Am Ende wurde Mauro Schmid Zweiter. Und wieder hatten wir ihn natürlich am Mikrofon. Bernd Arnold hat mit Felix Engelhardt, dem auffälligsten und besten Deutschen des Tages, gesprochen.
Felix, ganz starkes Rennen von Ihnen. Man hat das Gefühl, die Rundfahrt muss nur noch eine Woche länger gehen. Dann fahren Sie vielleicht irgendwann um Sieg mit. Sie werden ja jede Woche besser.
Ja gut, wenn man natürlich mit einer bescheidenen Vorbereitung in die Tour reingeht, kann man sich natürlich auch in Form fahren, wenn alles gut läuft. Und bis jetzt läuft ja alles soweit ganz gut, toi toi toi. Von dem her, ja, Beine werden besser. Sind jetzt auch einige schon am Kränkeln und Schwächeln und drüber. Macht es aber trotzdem nicht einfacher.
Sie waren lange in der Spitzengruppe drin, haben sich dann mit Mauro abgewechselt, dem ein bisschen geholfen natürlich. Wie läuft dann sowas, in so einer Gruppe da gegenseitig sich zu unterstützen?
Ja, Mauro ist ja momentan am Fliegen. Deswegen war klar, wir müssen gucken, dass wir das so in eine Situation bringen, dass es für ihn von Vorteil ist. Deswegen haben wir relativ früh versucht, die Gruppe zu verkleinern und zu splitten. Einfach weil es ihm mehr entgegenkommt, wenn er dann mit den Bergfahrern im Flachen schon eine ganze Weile fahren muss, beziehungsweise die mit ihm fahren müssen, weil er halt viel spart und dann am Ende eher eine Chance hat, was zu gewinnen.
Sie haben sein Finale mit vorbereitet. Kriegen Sie dann auch noch mit, was dann ganz vorne passiert?
Ja, heute zur Abwechslung schon, weil sie waren ja nicht so viel weiter vor uns. Deswegen habe ich schon noch im Radio mitbekommen. Aber man ist natürlich da irgendwo noch, gerade wenn es um Positionen geht, noch ein bisschen selber auf sich fokussiert. Aber manchmal kriegt man schon mit, ja.
Sprinter sagen ja oft, zweiter Platz kann man nicht feiern. Aber diesen zweiten Platz sollte man doch eigentlich feiern, oder?
Ja, es ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen, nicht despektierlich gegenüber den Sprintern. Aber es ist einfacher, in einem Sprintfinale mal vorne reinzurollen. Da musst du mehr ein Gespür für haben, mal ein bisschen Glück haben, dass die Lücke richtig aufgeht. Heute kannst du so viel Glück haben, wie du willst. Da kommst du nicht in die Top 10 mit Glück. Also das geht nur mit Beinen und extrem guter Form. Deswegen ist es natürlich ein bisschen was anderes unterm Strich. Deswegen glaube ich, kann man da schon sehr, sehr zufrieden sein.
Und ihr merkt, es war ein bisschen windig an den Teambussen, ganz offensichtlich. Fabian, mich würde mal interessieren, jetzt hat er gerade darüber gesprochen, Felix Engelhardt über die Taktik. Natürlich wird sich eine Mannschaft im Vorfeld einer Etappe zurechtlegen, überlegen, was könnte heute bestenfalls wie, wo funktionieren, mit welchem Fahrer würden wir auf was reagieren. Aber es bedarf ja auch immer einer spontanen Reaktion während so einer Etappe. Wie entsteht die dann? Also die sportlichen Leiter sitzen ja dann im Auto, findet dann ein Austausch statt unter den sportlichen Leitern, dass sie dann besprechen, was machen wir als nächstes? Weil das klang ja schon sehr detailliert und auch irgendwie beeindruckend, dann diese genau die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die Fahrer sind jetzt dabei und wenn wir das und das machen, können wir möglicherweise das bewirken. Das ist ja nichts, was du dir vorher überlegen kannst.
Nee, also man überlegt sich so verschiedene Szenarien, ganz klar. Heute war es eigentlich relativ einfach. Das war erst, ich weiß gar nicht, 15, 20 Kilometer flach und dann ging es in den Berg rein. Da wusste jeder, die Gruppe geht an den Berg. Also auf der Fläche, wer da attackiert, der kann sich auch direkt einen Strick nehmen. Irgendwie, wenn du da überziehst, dann wird das ein ganz, ganz übler Tag. Und das war direkt eine Einser-Kategorie. Und dann hast du schon mal nur noch die Hälfte im Team, die damit überhaupt in Frage kommt, da in diese Gruppe mitzugehen. Und dann sagst du, dann schaut mal zu, dass ihr mitspringt. Wenn eine Gruppe größer als 10 ist, dann gehst du mit. Größer als 20, dann probiert noch ein zweiter Fahrer hinterher zu setzen. Also wenn wir 20 Fahrer da vorne haben, müssen wir mindestens 2 dabei haben. So wird es auf jeden Fall bei EF gewesen sein. Oder die sagen wahrscheinlich, bei 20 brauchen wir auch 3 dabei. Und dann muss man natürlich, dann sind sie über den großen Berg drüber gefahren, über den ersten Berg. Und danach war es ja noch nicht vorbei. Es ging ja die ganze Zeit weiter. Und dann zählen natürlich auch einfach die Beine. Dann wird einfach gesagt, jeder, der jetzt irgendwie kann, wir müssen jetzt jemanden in der Spitzengruppe haben, bis die Gruppe dann erstmal entsteht. Und dann, wenn man dann 5 Minuten Vorsprung hat, dann kann man mal überlegen, was machen wir jetzt? Jetzt ist die Gruppe immer noch 14 Mann, so wollen wir damit nicht ankommen. Mit Timon Arensmann, das war zum Beispiel sehr clever, dass der nicht mehr dabei war. Den haben sie dann nämlich abgehängt. Also, dass man dann halt guckt, dass man einzeln attackiert, vielleicht, dass ein Fahrer nochmal hinterher springt und dass man dann eine Überzahl hat
auch. Und da findet aber auch schon ein Austausch mit den Fahrern statt. Ja. Also, Mauro, wie fühlst du dich, Felix, wie fühlst du dich?
Und genau, und dann muss der Fahrer auch der, klar, dass Mauro Schmid jetzt gerade der Stärkste ist, haben wir gestern auch gesehen. Also, das ist dann auch ganz klar, da brauchen wir gar nicht groß was zu erzählen. Aber Felix merkt dann natürlich, oder hat dann mit Sicherheit auch gemerkt, wie viel er kann. Und wenn er merkt, das ist alles super, ich bin hier gut dabei, aber da oben ankommen mit Carapaz, das schaffe ich nicht. Dann fragt er natürlich Mauro, ey, was kann ich jetzt noch für dich tun? Wie kann ich dich bis zum Fuße des Berges jetzt bestmöglich noch unterstützen?
Ja. Bergwertung super eng zusammen. Pogacar 70 Punkte, Paris-Peintre 69, Carapaz 63. Aber wenn man überlegt, dass es allein am Samstag über 70 noch gibt, also das sieht jetzt erstmal gut aus und behalten wir im Blick, aber
109 Punkte. Ich glaube, morgen und übermorgen, genau, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war ja fast eine Tragödie heute. Ja? Ja. Paris-Peintre, der so viel investiert, wird am Ende Vierter. Das ist eh schon undankbar.
Ja.
Das war dann egal. Aber wenn du um einen Punkt,
Platz,
ja, oder zwei Punkte haben mir immer gefehlt, um es wirklich zu übernehmen, weil Tadej Pogacar ja die Or-Kategorie am Tourmalet gewonnen hat bei Gleichstand. Aber dazu hätte es ja gar nicht kommen können.
Ja.
Also das hat mir richtig leid getan. Auf der einen Seite der große Einsatz von Mats Pedersen, der hat sich gelohnt,
ja.
Der holt die 25 Punkte und der andere kämpft auch wie ein Wilder um die Punkte bei den Bergwertungen und ist am Ende dann doch wieder Zweiter. Der steht morgen in der ersten Reihe. Das ist klar. Paris-Peintre wird morgen in der ersten Reihe stehen.
Carapaz auch wahrscheinlich, wenn er kann.
Wenn er kann,
ist der aktivste Fahrer geworden. Ist er, glaube ich, der aktivste Fahrer wieder. Also der
Carapaz,
zum dritten Mal. Genau. Und demzufolge, erste Reihe.
Erste Reihe. So, und dann geht's los. Nach 4,8 Kilometern wartet die erste Bergwertung. Nach 15 Kilometern wartet die zweite Bergwertung. Und einmal Kategorie 2, einmal Kategorie 1. Es lohnt sich also, da morgen zu attackieren. Da bin ich echt gespannt. Aber musst du natürlich auch wissen, was ist da noch in dem Beinetank drin, nach der heutigen Etappe. Aber ist ein spannendes Ding. Normalerweise würde man sagen, das Bergtrikot wird natürlich an Pogacar gehen. Aber wir haben ja eingangs unseres Tourfunks gesagt, wie geht's ihm denn?
Ja.
Das kann nur er morgen beantworten. Ich bin echt gespannt.
Wir hören gleich Nils Polit ganz kurz noch einmal würdigend sagen, Mats Pedersen, wir haben gestern gesagt, großer Verlierer, heute mega. Also jetzt hat er sich das gute Trikot wirklich verdient.
Ich finde, er hat es sowieso verdient.
Aber jetzt erst recht.
Ja, absolut.
Er haben wir nicht nur gesagt, er hat es ja selber im Interview auch gesagt. Ich habe es heute Morgen nochmal gesehen, hat er wirklich mit sich gehadert. Also gab es nochmal ein Interview mit ihm, wo er gesagt hat, wäre ich vielleicht nicht hinterher gefahren. Ja, hätte, wenn und aber. Der war super sauer gestern. Der war mit Sicherheit auch nicht gut drauf beim Abendessen. Aber da als ganz vorne über den 1er Kategorieberg mit drüber zu fahren und so stark zu fahren, den Wille, den der hat, also jetzt hat er es, glaube ich.
Jetzt müsste schon viel passieren, wenn er es nicht gewinne. So, Nils Politz ist natürlich großes Thema, UAE, und Michael Antwerpes hat mit dem Helfer von Tadej Pogacar gesprochen.
Nils, was wir uns alle fragen, wie schwer ist die Krankheit, die sich im Team breit macht?
Ja, schauen wir mal. Ich weiß selber nicht, was jetzt los war. Brennen ist auf jeden Fall raus. Ist ein herber Rückschlag für uns, fürs Team. Ja, wir müssen jetzt noch die zwei Tage überleben. Gott sei Dank fühlt sich Isak und Tadej gut und Felix und ich auch. Hoffen, dass Adam hat sich heute auch deutlich besser gefühlt schon. Der hat sich zurückfallen lassen, einfach um Kräfte zu sparen für die nächsten zwei Tage. Und dann werden wir schauen, dass wir das nach Hause bringen.
Gibt es irgendwelche besonderen Vorsichtsmaßnahmen? Fahrt ihr alle mit Maske im Bus jetzt oder wie sieht's aus?
Ja gut, wir versuchen uns schon so gut wie möglich zu separieren im Team, um einfach das Risiko zu minimieren. Viele Fahrer sind im Feld krank, das hört man von jedem Team, dass da irgendwie was rumgeht. Und das gehört einfach zu drei Wochen dazu. Keine Tour geht zu Ende, ich bin noch nie eine Tour zu Ende gefahren, wo keine Krankheiten gab.
Was erwarten Sie jetzt für das Finale morgen und übermorgen? Wie gehen die anderen Teams vor, beziehungsweise was ist Ihre Richtlinie, denn Sie geben ja meistens den Takt vor?
Ja, wir werden natürlich morgen, übermorgen alles auf der Straße liegen lassen, um bestmöglich noch eine Etappe zu gewinnen und das gelbe Trikot zurück oder nach Paris zu führen.
Und Platz 3 oder sogar 2 zu holen, Remco noch abzulösen durch Isak.
Na, schauen wir mal. Also wenn wir zwei Leute am Podium haben, wären wir schon zufrieden.
Danke.
Ja, und jetzt werden wir mal gucken. Also nicht nur Brandon McNulty ist raus, sondern Tim Wellens ist eine Minute vor der Karenzzeit reingekommen.
Mhm.
Also das wusste er wahrscheinlich nicht, aber der hat es auch so ganz gerade eben noch geschafft. 10 Minuten hinter dem vorletzten Fahrer, also auch wieder komplett alleine. Adam Yates war auch sehr weit hinten, schon besser gefahren. Also das hätte man ihm ja gestern im Ziel nicht zugetraut, dass er überhaupt durchfährt. Aber ob er morgen in der Lage ist, ganz vorne mitzufahren, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Wobei man auch morgen sagen muss, wenn es wieder ein paar Leute probieren, in die Spitzengruppe zu gehen, so wie heute, wenn es so lange dauert, dann ist es auch relativ einfach wieder für UAE, das zu kontrollieren. Dann kommt im Grunde genommen nur hinten raus Alpe d'Huez.
Aber was ist es denn jetzt eigentlich?
Ja, ich würde jetzt mal vermuten, also Pogacar hat 4,5 Minuten Vorsprung, der muss ja eigentlich nur reagieren. Also ist jetzt nicht mehr so angewiesen auf vielleicht eine mega große Mannschaftsstärke, aber die Frage ist ja, was ist es und wie weit ist er auch gefährdet? Also
so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, ist es halt ein Magen-Darm-Virus. Ne?
Ja, aber also, Tim Wellens sagt, er hat Halsschmerzen heute am Start und ist total verschleimt.
Manchmal hat man auch Flöhe und Läuse, ja.
Ja,
manchmal muss es ja auch nicht unbedingt was miteinander zu tun haben.
Genau,
ja, zwei haben Magen, Darm, zwei haben eine Erkältung,
was auch immer. Wenn man wirklich beides hat, wenn der Körper komplett einmal hinüber ist, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen dramatischer.
Genau.
Und Pogacar wirkt nach wie vor relativ gelassen, hat er sich umarmt mit Carapaz und Del Toro, also wirkt jetzt nicht nach dem Motto, lass mich mal bitte eben kurz in Ruhe, ich brauche ein bisschen Abstand. Natürlich darf nach außen hin auch nicht der geringste Eindruck entstehen, dass in dieser Mannschaft irgendwie eine Panik entsteht oder sie angreifbar oder verletzbar ist. Aber ist er wirklich so entspannt, Flo?
Naja, morgen verbinden sich ja zwei Ziele. Zum einen natürlich Platz 1 absichern. Logisch, haben wir eigentlich keine Zweifel dran. Aber der Mann verfolgt ja auch spezielle eigene Ziele. Und ich glaube, dass Alpe d'Huez bei ihm noch ganz weit oben steht, um dieses Ding da zu gewinnen. Und vor allem die morgige Etappe, diese 21 Kehren hochzufahren. Ich finde schon, dass es nochmal einen Unterschied macht. Wenngleich natürlich die Etappe am Samstag die viel schwierigere ist. Ja, da reden wir über fast 6000 Höhenmeter. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber durch diese Menschenmassen hochzufahren und das Ding am Ende zu gewinnen, ich glaube schon, dass er sich das sehr vorgenommen hat. Und da geht es dann überhaupt nicht mehr um Ausweiten der Führung im Gesamtklassement, sondern wirklich um diesen Etappensieg. Den muss er dann aber auch spüren. Den muss er auch drin haben dann.
Also Del Toro ist super stark noch. Also der ist immer noch vorne mit dabei. Wenn es wirklich darum geht, dass Pogacar sagt, ich will jetzt aber Alpe d'Huez gewinnen, dann wird er auch fahren für den. Ich glaube, dann werden sie das ablegen. Alles, was jetzt gerade ist, das ist immer so die Kür. Die probieren immer noch jetzt gerade, Pogacar probiert möglichst viele Etappen zu gewinnen und sie probieren Del Toro aufs Podium zu bringen. Aber wenn die Mannschaft jetzt schwächelt und da immer mehr rausfallen, dann wird es irgendwann hart auf hart kommen und dann wird er auch sagen, Del Toro, jetzt musst du auch für mich fahren, deinen Etappensieg hast du auch schon gehabt und aufs Podium wirst du auch nochmal irgendwann kommen, aber jetzt musst du für mich fahren.
Glaubst du, dass Pogacar den Sieg in Alpe d'Huez einem weiteren Podiumsplatz vorziehen würde?
Das ist halt die Frage. Das ist die Frage, ob er, ich weiß nicht, wie oft noch Alpe d'Huez, er weiß ja auch nicht, wie oft Alpe d'Huez noch gefahren wird oder wie oft er noch Alpe d'Huez fahren kann, weil Alpe d'Huez ist auch nicht jedes Jahr bei der Tour mit dabei. Das wird man dann einfach sehen.
Ja, und das kommt ja noch natürlich, also für Pogacar spricht, es sind nur 128 Kilometer, aber nichtsdestotrotz, es gibt noch mehr, die Alpe d'Huez gewinnen wollen. Und wenn es da mal mit den Bergen, habt ihr schon gesagt, am Anfang mal so richtig losgeht und sie haben wieder nur zwei außer Del Toro und Pogacar, nämlich Pulit und Großschartner, die müssen das dann erstmal wieder hinführen. Ne? Wenn alle anderen werden sich sagen, also Freunde, wir gucken auf Alpe d'Huez, ihr wollt da oben gewinnen. Mit alle anderen meine ich die Mannschaft Red Bull und auch Lidl und im Zweifel auch die Mannschaft von Porsche Exas. Und die werden sich sagen, bitteschön, gelbes Trikot und macht mal. Und wenn man dann gewinnen will, muss man auch machen. Und das könnte, also für Nils Bulle wird das bestimmt kein schöner Tag.
Das wollte ich gerade sagen. Also Nils muss man eigentlich erwarten, dass er in den Anstieg ab Bourg-d'Oisans noch mit voll dabei ist. Ja. Das wäre sonst in der Vollbesetzung der Mannschaft sicherlich so nicht gewesen.
Ja. Also Pogacar muss halt auf seine direkten Konkurrenten, ne? da muss er dranbleiben. Ne? Und so viele gibt es da ja jetzt nicht. Also sonst Kelmose.
Du bist jetzt in der Gesamtwertung.
Aber
ich meine, dass sie einen Etappensieg.
Ja, natürlich, aber dann werden sie auch irgendwann abwägen müssen. Ne? Also ganz klar, dann wird er auch sagen, der Tour-Etappen, das gelbe Trikot und der Tour-Sieg ist mir natürlich viel wichtiger als Alpe d'Huez.
Ja, also Nils Bullet hat morgen einen sehr anspruchsvollen Job. Die anderen deutschen Fahrer können es, bitte nicht lachen, genießen, weil so viel Genuss ist da wahrscheinlich nicht drin. Jedenfalls haben wir so rausgehört, es ist eine Mischung aus Vorfreude, aber auch einer ganz gehörigen Portion Respekt.
Boah, schon ziemlich viele Schmerzen, die auf uns zukommen, denke ich. Man freut sich natürlich auf Alpe d'Huez, auf die Stimmung und auf die Atmosphäre.
Ich denke, es für die Fans ist super, lohnt es sich umso mehr anzureisen. Und für uns ist es natürlich auch ein wahnsinnig ikonischer Anstieg. Und ich glaube, da freut sich jeder mehr drauf, als irgendeinen Anstieg zu fahren, den dann keiner richtig kennt. Und wo weniger los ist, dann lieber Alpe d'Huez.
Ja, für mich Leid und Freude zugleich. Die nächsten Tage mit Alpe d'Huez werden natürlich... Ja, super hart, aber ich freue mich auch irgendwie drauf. Die Atmosphäre wird besonders werden und dann schauen wir mal.
Ja, also das wird eine Schinderei. Baut sich immer weiter Richtung Samstag auf, bevor dann die absolute Königsetappe der Tour de France am Samstag ansteht.
Dadurch, dass wir jetzt von zwei Seiten da hochfahren, glaube ich, das ist schon der Stimmung auf jeden Fall förderlich. Und für die Leute, die da hinkommen, es ist natürlich die doppelte Packung Spaß am Ende.
Die Seite, die wir am Samstag fahren werden, kenne ich noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Das soll mehr so eine Nebenstraße sein, ob die gut genug ausgebaut ist und ob da Platz genug für die Zuschauer und alles ist, bin ich gespannt. Aber an sich werden die sich da schon was gedacht haben.
Ich habe sicherlich etwas Angst und Bammel, weil wenn ich mir dieses Profil anschaue, vor allem am Samstag, dann kann man sich das schwer vorstellen, wie man das, also das kennt man einfach aus kaum anderen Rennen. Und andererseits bin ich auch unfassbar aufgeregt, also Galibier, Alpe d'Huez zweimal, wobei das andere eine Mal würde ich nicht so ganz zählen, aber also Alpe d'Huez, ja, da geht auf jeden Fall irgendwie, das wird ganz besonders, also ja.
Fabian, für die Fans ist es ein Fest, für 95% der Fahrer auch, oder wäre das übertrieben?
Also wenn man mit dem Feld unten reinfährt, dann kann man das richtig genießen. Ja, dann kannst du ganz viel Zeit lassen, hast oben 14 Minuten Rückstand, alles super.
Wie ist das?
Wenn du aber schon mit 35 Minuten Rückstand unten reingehst, dann wirst du das nicht genießen können, okay, weil dann kriegst du auf jeden Fall nochmal 15, 16 Minuten aufgebrummt und dann könnte es hinterher knapp werden. Aber es kommt wirklich drauf an. Also wenn du einigermaßen in der Karenzzeit bist, so dann kannst du das...
Kein Problem, weil es ja vorher nicht so schwer ist.
Genau.
Ich steige jetzt zwar kurz, aber 35
also ich
Minuten
Rückstand. Für mich wäre das die absolute Horror-Etappe. 2008 sind wir so gestartet, das geht da sofort auf die Plätze fertig los, geht das da hoch. Das sind 8 Kilometer. Wenn du da kein gutes Bein hast, dann bist du sofort abgehängt und dann hängst du den ganzen Tag hinten drauf. Also für mich wäre das so ein Horrortag gewesen.
Für die es kein Horrortag ist, wie ist das, da in diese Menschenmassen reinzufahren?
Geil.
In diesen Tunnel aus Menschen.
Das ist schon geil. Also das ist wirklich gut. Das ist, wenn du nicht an Schlag fahren musst und dir auch keine Gedanken musst, dann kannst du das vollkommen genießen. Also dann, wir haben ja auch gestern jetzt so Bilder gesehen, wenn du La Ola-Welle machst und du erkennst die Leute, die freuen sich da einfach. Das ist ganz, ganz tolles Gefühl.
Ja, das glaube ich. Also ich freue mich tierisch auf die Etappe morgen. Unser lieber Kollege Julius Schnebbe ist schon da heute gewesen und ich habe in unserem Audio-Livestream vorhin mit ihm gesprochen und er hat uns ein paar Bilder transportiert. Hallo Julius.
Hallo Moritz.
Erzähl mal kurz, wo bist du gerade?
Ja, ich stehe jetzt hier oben an der Spitze von Alpe d'Huez, quasi in der Skistation. Ich bin das erste Mal hier oben und es ist echt viel los, jetzt schon.
Ja, du, das ist ja also ein großer Berg, ein Mythos der Tour. Ich kann mich noch erinnern an mein erstes Mal, als ich da oben war, als Jugendlicher. Ich war total geflasht und gleichzeitig auch fast ein bisschen enttäuscht, weil dieser Ort einfach ein normaler Skiort ist. Wie geht's dir denn jetzt gerade?
Ja, hier oben muss ich auch sagen, es ist auch eher, langweilig. Also ich fand den Weg hoch auf jeden Fall schöner als das Ziel selbst. Da trifft wieder das Sprichwort zu, der Weg ist das Ziel. Ne?
Der Weg ist das Ziel. Und jetzt gehen wir mal auf den Weg. Was hast du so erlebt unterwegs?
Ja, es war unglaublich. Also erstmal alles voll mit Radfahrern, die heute schon hier hochfahren. Hier oben ist auch alles voll mit Radfahrern, die hier gerade ankommen. Völlig außer Puste. Und auch natürlich jetzt schon alles schon seit einer Woche besetzt von Wohnwagen an jeder Kurve. Es gibt ja diese mystischen 21 Kurven und die sind wir alle abgefahren. Und ja, direkt in der ersten Kurve, in der 20. Kurve, war schon die deutsche Kurve, sag ich mal. Da müsst ihr auf jeden Fall morgen drauf achten.
Ja.
Michael und Michel standen da sein Sohn Michel standen da mit ihrem Wohnwagen schon seit vergangenen Samstag und haben da alles aufgebaut. Das war auf jeden Fall echt lustig, schon mal mit denen zu sprechen. Und dann sind wir eigentlich in jeder Kurve ins Gespräch gekommen mit den Leuten.
Ja, ich habe auch schon Kontakt über Insta mit einigen gehabt, die mir auch schon mehrfach geschrieben haben und gefragt, wann wir wo sein werden. Liebe Grüße an alle, die uns jetzt hören. Das sind ja eine Menge. Wir sehen uns morgen eventuell. Wir müssen halt auch mit dem Auto hoch und es ist nicht so leicht, immer anzuhalten. Und es ist wahnsinnig voll. Also morgen Das ist immer tricky, wenn die ganzen Radfahrer auch noch zusätzlich unterwegs sind. Aber hast du ein paar Einladungen bekommen? Durftest du mal einkehren irgendwo?
Ja, unfassbar viele. Ja, was du schon meinst, es war sehr tricky, rechts und links anzuhalten, generell auch hier hochzufahren. Da musste man ja auf jeden Fall aufpassen, dass man niemanden mitnimmt. Und meine Lieblingskurve war auf jeden Fall die neunte Kurve. Da ist quasi ein Dreiländer-Dreieck, sage ich mal, bestehend aus Belgiern, Deutschen und Dänen. Mhm. Und die haben mich auf jeden Fall eingeladen. Da war die Stimmung sehr gut, die Musik lief. Die hatten auch einen Grill aufgebaut und ja, auch, sag ich mal schon, ich glaube, zum Bierpong-Turnier hatten sie eingeladen um 13 Uhr, aber da mussten wir schon weiter. Also es war auf jeden Fall die neunte Kurve, die hat mir sehr gut gefallen.
Ja, Völkerverständigung am Berg. Gibt es die Holland-Kurve noch?
Ja, die gibt es. Da sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Zumindest heute war da nicht so viel los. Wir haben da extra einen Kilometer höher gefühlt geparkt, sind runtergelaufen und ja, dann war da eher tote Hose. Ich glaube, das wird morgen dann eher ein bisschen besser. Da plane ich auch am besten irgendwie während des Rennens mal hinzugehen, aber heute war das eher enttäuschend.
Ja, das ist ja oft, also in den letzten Jahren, vergangenen Jahren, war es oft so, dass der ganze Boden, also über Meter, hunderte Meter komplett orange angemalt war. Und dann gab es eben dann am Tag selbst natürlich dann mega Radau. Aber das kann ja morgen auch noch sein, ne?
Also es gibt auch viele, die einfach ihre Zelte irgendwo hinhauen, jetzt mit dem Fahrrad und dann morgen wieder hochkommen und dann quasi mit wie ein Handtuch quasi ihre Plätze reservieren mit dem Zelt. Ja, das ist das, was ich gesehen habe, ja.
Das wird ein mega Spektakel morgen. Was glaubst du, wird auf die Fahrer zukommen?
Ja, also ich glaube, extrem gute Stimmung. Auf jeden Fall in der Holländerkurve haben die jetzt alles abgesteckt mit Zäunen und so weiter, damit es nicht ganz so eng wird, wie, glaube ich, in den letzten Jahren. Haben sie, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren auch schon gemacht. Aber es ist allein, wie viele Leute heute hier schon da sind, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das morgen wird. Also extrem aufregend, emotional. Auch viele deutsche Fans sind da, die auch der größte Teil hat jetzt gesagt, Polit, wo Lipowitz raus ist. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, der absolute Wahnsinn hier.
Ja, das klingt danach, als hättet ihr schon eine Menge Spaß gehabt heute und eine Vorahnung bekommen können, was da morgen auf die Fahrer zukommt. Wir haben mit einigen auch heute Morgen gesprochen. Die freuen sich einerseits und andererseits haben sie auch echt Bammel vor dem, was da kommt. Vor allem vor der Etappe übermorgen, wo es ja dann da, wo ihr jetzt wartet, gar nicht hochgeht. Denn da geht es ja über die Rückseite.
Ja, genau. Und das würde ja die Hammer-Etappe. Also, mal gucken.
Hast du da was von gehört, werden dann viele vom normalen Anstieg dann rüberlaufen, um dann da nochmal zu sein? Oder wie wird das sein?
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also viele haben das geplant, viele haben auch Räder mitgenommen hinten, auch einen Camper drauf oder so und versuchen dann rüberzufahren. Aber das ist auf jeden Fall auch nicht so einfach, weil ja irgendwie der Weg hier hoch ist ja erstens nicht ohne. Also viele schaffen es auch einfach nicht, meinten sie. Und wenn, dann ist es halt eine riesige Völkerwanderung, hier einmal von einem Berg zum nächsten. Ich bin mal gespannt, wie das logistisch dann ablaufen wird. Ich werde es auf jeden Fall beobachten morgen mal.
Ja, apropos Logistik, bleibt ihr jetzt da oben oder kommt ihr wieder runter?
Ja, wir müssen jetzt leider wieder runter, weil wir auch in Richtung Ziel fahren. Aber ich glaube, aktuell sieht es so aus, als würde das hier ein längerer Prozess werden. Also bestimmt sind wir eine Stunde unterwegs nach unten hin, weil alle Leute von oben halt hochkommen und die Fahrräder auch in 3-4 Reihen fahren. Aber irgendwie müssen wir jetzt runterkommen.
Ja.
Aber morgen früh fahren wir direkt wieder hoch und im besten Fall, oder mein Plan ist es auch hier oben, Alpe d'Huez irgendwie mal zu übernachten, morgen von morgen auf übermorgen. Wenn das irgendwie was wird, das wäre natürlich ein richtig geiles Erlebnis.
Julius, ich sag mal so, wenn wir morgen eine Stunde runter bräuchten nach der Etappe, würde ich sofort kaufen. Also, weil das wäre wahrscheinlich ein neuer Rekord. Das wird morgen, also so schön das immer ist, diese Bergetappen und wie toll das aussieht, das ist für alle, die da beteiligt sind, echt immer eine große Herausforderung. Aber was wir nicht alles machen für ein großes Radrennen.
So ist es, so ist es.
Das klingt ganz toll. Ich wünsche euch, dass ihr gut runterkommt und die Stimmung da oben genießen könnt. Vielen Dank für deine Eindrücke.
Ja, vielen Dank für den Anruf, Moritz.
Ja, danke. Und Julius hat die Fans angesprochen und Michael aus Karlsruhe hat auch angesprochen. Und der hat eine interessante Erfahrung gemacht. Man muss sich natürlich vorstellen, denkt man gar nicht drüber nach, da sind Zehntausende, Hunderttausende am Berg, teilweise schon seit Tagen. Und wenn du mal Nachschub brauchst, musst du ja einkaufen. Hm. Bist aber nicht alleine und das führt zu, komischen Situationen.
Ja, ich war hier einkaufen und also was im Supermarkt abgeht, ist Wahnsinn. Das geht draußen am Parkplatz los. Da gibt es schon Beschimpfungen, Hupereien, ja, Parkplatz-Gier. Aber das ist nur der Anfang. Innen drin ist hoch drei, weil sich die Leute gegenseitig die Pakete aus der Hand ziehen, die Regale an manchen Stellen leer. Also absolute Wahnsinn und man muss es mal erlebt haben, nur mal reingehen, Eis kaufen und dann kann man schon wieder rausgehen, weil sowas muss man erlebt haben.
Der große Vorteil, du bist ja in Kurve 1. Oben jetzt ja noch schwieriger runterzukommen, ne?
Ja, stelle ich mir total schwierig vor. Mir ist es ein Rätsel, wie die sich jetzt noch weiter oben, wie die sich versorgen, auch mit dem Wasser, mit dem Trinkwasser. Oder überhaupt, ja, wenn ich mir irgendwas kaufen will, ja, da sind Leute vorbeigefahren, die haben den geschoben, die schieben dann einen Einkaufswagen, schieben die aus dem Supermarkt hier hoch zu dritt und der ist rappelvoll bis oben hin mit Bier. Die sind ganz dicht, ja.
Fabian hat gerade gesagt, wie, trink Wasser, was ist das?
Eben Bier.
Ja, manche schieben Einkaufswagen hoch, morgen will einer aus Stur in der Nähe von Bremen einen Kühlschrank da hochtragen. Das ist so ein
Charity-Projekt. Ja, natürlich, was denn sonst?
Ja, genau, für das Bier.
Natürlich.
Muss eine Hand wäscht die andere, der eine hat den Kühlschrank,
macht
der andere
Sinn, das Bier. Ja, macht
und dann kommt der Generator. Sinn.
Nee, das ist so ein Charity-Projekt und das könnt ihr morgen auch mal verfolgen in den Social-Media-Kanälen der Sportschau. Julius wird ihn begleiten. Verrückter Typ, hat neulich schon was anderes auch gemacht, ich habe später vergessen, irgendwie am Mittellandkanal. Oder am Nord-Ostsee-Kanal auch irgendwie. Ja, also manche Leute lassen uns drauf ankommen. Schöne Aktion. Übrigens, um das noch abschließend zu sagen, wir sind ja hier in der Nähe von Grenoble und also im weitesten Sinne. Und vor 6 Jahren ist hier etwas passiert auf einem Hochplateau. Und ganz da in der Nähe sind die Fahrer heute auch vorbeigefahren. Und dann ereignete sich Folgendes. Und diese nun folgende Sequenz wird euch sicher allen sehr bekannt vorkommen. Denn da war das hier.
Lennart Kemner hat noch 120 Meter. Jetzt richtet er sich auf. Beide Fäuste geballt. Und da ist er da. Lennart Kemner ist der Etappensieger von Villard de Lans. Ein Alpenkuh des Bremers Lennart Kemner.
Ja, das war
Teil des... Vor Richard Carapaz.
Vor Richard Carapaz.
Den hat er voll abgehängt. Ja.
Jetzt richtet er sich auf und dann ist er da. Wir werden oft gefragt, wo das eigentlich herkommt, was wir im Tourfunk-Intro immer hören. Das ist von jenem Tag im September 2020.
Ja, ja.
Das ist von da, Lennart Kemner. Das war die Corona-Tour, deswegen erst im September. Ich habe noch was ganz Wichtiges für euch, bevor wir es vergessen. Wir haben ja das wunderbare Format Tourfunk Live und damit ist jetzt nicht der Livestream hier gemeint, sondern unsere Tourfunk-Aufzeichnungen vor Ort und wir kommen am 16. August nach Hamburg. Die erste Verkaufsphase war erfolgreich, jetzt beginnt die zweite, also das sind ja keine Kauftickets, das ist ja eine Bewerbungsphase quasi. Und jetzt könnt ihr uns wieder Mails schreiben. Wir kriegen das Theater mit euch zusammen voll. Schreibt uns an tourfunk@sportschau.de. Wenn ihr am 16. August nach den Cycle Classics in Hamburg mit dabei sein wollt, gebt maximal 2 Tickets pro Person. Schreibt uns euren Namen, den Namen eurer Begleitperson an tourfunk@sportschau.de. Geht um einen Tourfunk Live am 16. August in Hamburg. Das wird möglicherweise die größte Veranstaltung dieser Art, die wir je gemacht haben. Und ihr könnt dabei sein. Freuen uns sehr. Jetzt freuen wir uns erstmal auf morgen. Und auf übermorgen und auf überübermorgen. Jetzt wird alles nur noch toll.
Ja.
Oder?
Schiebedach auf jeden Fall zu in der Holländerkurve.
Ja.
Sonst ist das Ding voll mit Heineken.
Bis ja, zum Rand. Wir haben ja mal von Julius gerade gehört, so voll ist das dann noch gar nicht, aber die Menschen möglicherweise.
Ja. Ich habe auch solche Erfahrungen schon gesammelt. Ja. Man winkt raus, sie nehmen es als Einladung an.
Wichtiger Hinweis:
Das wird super.
Gerne wird so ein Auto mal auch hin und her geschoben. Empfehlen wir euch natürlich nicht.
Ja, klar, damit wir aus dem Schiebedach rausfilmen können. Das hat ja Gründe.
Ja, natürlich. Und übrigens nochmal der justiziare Hinweis von Holger. Bloß nichts auf die Straße pinseln, das ist die strengsten verboten hier in Frankreich. Und schon gar nicht Tourfunk. Lass das bitte. So. Florian Nass und Fabian Wegmann haben wir schon oft gehört oder gelesen den Namen in den vergangenen Tagen.
Auch das
bitte. Bitte unbedingt lassen, das macht man nicht. So, wir sehen und hören uns morgen. Es wird super. Alpe d'Huez, es geht drauf. Gleich 2-mal morgen, das 1. Mal, Samstag das 2. Mal. Live zu sehen und live zu hören. Vielen Dank, bis morgen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen. Live hören.
Da kommt er und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, da kommt schon. Und Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live, die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.